Feuereo, der Podcast über Feuer und seine besondere Beziehung zum Menschen.
Herzlich willkommen bei unserem Podcast Feuereo, eine neue Sendung, zu der wir heute erstmals zu Besuch in Graz sind, bei Dr. Otto Wiedecheck. Dr. Otto Wiedecheck war viele Jahre Feuerwehroffizier und hat auch das Brandschutzforum Austria gegründet, bei dem wir heute zu Gast sind. Und der Grund, warum wir hier sind, ist ein trauriger Jahrestag. Es war der 11. November im Jahr 2000, 9 Uhr früh. Es war ein wunderschöner Tag und dieser Tag hat eingeladen dazu, einen traumhaften Tag auf dem Gletscher in Kaprun zu verbringen, dort Ski zu fahren, dort Snowboard zu fahren. Und was zu diesem Zeitpunkt niemand gewusst hat, dass dieser Tag in einer Tragödie endet. Es geht um das Seilbahnunglück am 11. November 2000 in Kaprun. Und Dr. Otto Wiedecheck hat zu diesem Thema sehr viele Informationen, kann uns sehr viel darüber berichten und dafür bin ich sehr dankbar. Herzlich willkommen.
Danke sehr für die Einladung.
Ja, Herr Wiedecheck, am 11. November 2000 hat in Kaprun 9 Uhr früh ein Betriebsalltag begonnen, wie er seit 1957 der Fall war. Das heißt, eine Standseilbahn, die 4,3 Kilometer lang war, über 600 Meter auf einer Brücke in einen Tunnel führt und dann über einen 3,5 Kilometer langen Tunnel bis zum Alpine Center nach oben führt. Und viele Jahre, ich selber bin immer gerne damit mitgefahren. Wir haben wunderschöne Skitage dort verbracht. Aber an diesem Tag ist es zu einem Unglück gekommen, das sich in der Form im Vorfeld niemand vorstellen konnte. Es kam zu einer Brandkatastrophe. Können Sie da uns ganz kurz erzählen, was ist denn an diesem Tag genau passiert?
Ja, es ist eine sehr komplexe Sache. Man muss sagen, es ist wie in einer griechischen Tragödie abgelaufen. Es waren verschiedene Voraussetzungen bereits gegeben, die also in Richtung einer Möglichkeit eines Brandes gezeigt haben. Die Bahn ist durch einen 3,3 Kilometer langen Tunnel gefahren. Das ist nicht alltäglich. Die Rettung aus diesem Tunnel war eigentlich nie vorgesehen im Konzept. Es war immer eine Fremdrettung vorgesehen, also durch die Feuerwehr. Der Feuerwehr waren aber die Angriffswege mehr oder weniger versperrt. Sie waren von unten her zwar möglich, aber das war natürlich, wäre aufwendig gewesen. Von oben so und so keine Möglichkeit, weil dort die Rauchgase drinnen waren und das Brandgeschehen. Ja, die sind weggefahren. Der Heizlüfter war sehr gefordert. Man hat nämlich in der Alpinstation eine Baustelle gehabt. Und da sind die mit der Seilbahn auch in der Nacht häufig gefahren. Und der Heizlüfter ist ständig in Betrieb gewesen und hat sich dann irgendwann anscheinend erhitzt. Ist vermutlich bereits nach Abfahrt von der Talstation langsam in Brand gekommen. Man weiß, so ein Brand entsteht ganz langsam. Das ist ein Entstehungsbrand, der nicht sofort mit Flammen auftritt, sondern da habe ich zuerst kleine Rauchmengen. Der Wagen ist dann in den Tunnel eingefahren, circa 600 Meter dann im Tunnel, ist dann schon, sind Flammen da gewesen. Das Ganze war das Drama, weil es daneben war eine Ölleitung und diese Ölleitung war aus Kunststoff. Und da ist Öl drinnen gewesen, 150 Liter etwa. Und das ist mit einem hohen Druck in diesen Leitungen gewesen. Das Öl an und für sich gar nicht entzündbar. Es hat einen Flammpunkt von weit über 200 Grad. Ist aber anscheinend durch diese Leitung über ein kleines Löchlein heraus, unter Druck herausgepresst worden, hat eine Aerosolwolke gebildet und die hat sich an dem heißen Lüfter entzündet. Die Leute waren ja in dieser Kabine eingeschlossen. Sie hatten ja keine Möglichkeit, die Türen zu öffnen. Das Problem war, wie diese Öldruckleitung sozusagen Druck abgegeben hat, hat automatisch die Bremse blockiert und hat den Wagen zum Stillstand gebracht. Und zu diesem Zeitpunkt hat eigentlich noch niemand so richtig gewusst, was los ist. Es haben zwar einige Leute schon in die Kabine hineingesehen, wo es gebrannt hat. Das war ja leider im unteren Bereich. Wenn die Kabine oben gebrannt hätte, wäre eigentlich wahrscheinlich gar nichts passiert. Dann hätten alle Leute nach unten flüchten können. Und jetzt waren sie eingesperrt, sie hatten keine Möglichkeit zu öffnen, die Fenster, sie hatten keinen Feuerlöscher. Sie konnten auch nicht den Brand unmittelbar bekämpfen und jetzt war dort Panik in diesem Wagen. Das muss man sich vorstellen. Und jetzt hat man versucht, mit allen Mitteln die Scheiben einzuschlagen. Und das war Kunststoff, Carbonat, Scheibe. Es ist gar nicht leicht gegangen. Das Glück war, dass dort auch ein Feuerwehrmann aus Bayern dabei war. Der hat dann gesagt, wir müssen nach unten flüchten, nicht nach oben. 12 Personen sind tatsächlich mit ihm dann nach unten geflüchtet und alle anderen eben nicht. Die sind dann nach oben geflüchtet. Das ist eben diese Panikreaktion. Wir kennen das. Fight or flight. Kämpfen hat man nicht können, man hat das Feuer nicht niederkämpfen können, ist man geflüchtet.
Man ist niemals davon ausgegangen, dass diese Personen aus dem Tunnel flüchten. Also man sieht ja auch, wenn man sich den Tunnelquerschnitt anschaut mit 3,60 Meter, also es hat genau dieser Wagen durchgepasst und die von Ihnen erwähnte 60 Zentimeter breite Notstiege, aber Notstiege jetzt für das Personal, niemals für die Fahrgäste. Und man hatte einfach niemals vom Sicherheitskonzept her die Überlegung, dass die Personen durch den Tunnel gehen, sondern dass der Zug, wenn dann in der Talstation, dann gab es eine Mittelstation oder in der Bergstation eben hält und die Personen dort aussteigen und flüchten können. Jetzt hat dieser Zug aber mitten im Tunnel gestoppt durch den Druckverlust der Hydraulikleitung. Diese Züge haben so Zangenbremsen, also das heißt, der Zug krallt sich sozusagen auf den Gleisen fest und hat damit auch keine Möglichkeit mehr gehabt, noch vor, noch zurückzufahren. Was mich in diesem Zusammenhang, wie ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, überrascht hat, ist, der Fahrer, der diese Fahrt beobachtet hat, hat ja nach gewisser Zeit ja sehr wohl mitbekommen, dass hier ein Brandereignis im Zug stattfindet, hat die Türen aber geschlossen gelassen. Also er hat zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt dann erst einmal den Personen die Möglichkeit gegeben, aus dem Zug zu flüchten. Wie Sie zuerst erwähnt haben, sind die meisten dann nach oben geflüchtet, nur diese 12 Personen haben die Chance gehabt, nach unten zu flüchten. Warum hat das noch so lange gedauert, dass diese Türen nicht geöffnet worden sind?
Ich glaube, er hat gehofft, dass man diese Bremsung zurücknehmen kann über die elektrische Anlage, über eine Fernsteuerung. Das ist aber deswegen nicht gelungen, weil durch die Flammen, die da mittlerweile da waren, ist eine 12.000 Volt Leitung, die durch den Tunnel gegangen ist, die brandschutztechnisch nicht geschützt war, ist die in Brand geraten und hat einen Kurzschluss, einen totalen verursacht. Es war also überhaupt kein Eingriff mehr in das System möglich. Ja. Und das sind halt alles Fehler, die man gemacht hat, weil man sich um den Brandschutz nicht gekümmert hat. Und das ist eben leider bei Sonderbauwerken oft so, weil die ja nur selten gebaut werden. Bei einem normalen Wohnhaus, da gibt es allgemeine Regeln, heute sehr gut abgestützt durch unsere OEB-Richtlinien, die ja nicht so schlecht sind, sage ich einmal. Aber alle Altlasten, und das war eine Altlast. Man hat ja damals noch das Eisenbahngesetz gehabt. Dieses Eisenbahngesetz hat eigentlich nie eine Gondel betroffen, den Brandschutz, überhaupt den Brandschutz, nur in den einzelnen Bahnstationen. Dort hat man vorgeschrieben, einen Brandabschnitt, Fluchtwege, Brandschutztüre, Feuerlöscher, aber in der Gondel eigentlich war nichts. Also ein Feuerlöscher war in der Fahrerkabine. Aber der Feuerlöscher hat dem nichts genützt, diesem Fahrer, weil er der Brand auf der anderen Seite war. Also es war hier ein Zusammentreffen von Dingen, die man nie angenommen hat und man hat also auch nicht die Technik gekapselt und ich sage immer, die Technik und vor allem das Elektrische ist eine potenzielle Brandquelle generell, weil wenn ein Strom fließt, entsteht Wärme, sogenannte Joule'sche Wärme und wenn diese Wärme aus irgendwelchen Gründen nicht abgeführt werden kann, optimal, dann fangst du zu brennen an. das war dort der Fall. Nachher hat man natürlich behauptet, das ist kein Fahrzeug und das ist ja, wird ja gezogen durch ein Kabel, da brauche ich das alles nicht. War halt ein großer Denkfehler. Die Technik hat nicht versagt, der Mensch hat versagt, weil der Mensch nicht die erforderliche Technik eingebaut hat und der Mensch auch natürlich falsche Konzepte erstellt hat.
Oder einen Fall eben nicht angenommen hat, der aber dann real eingetreten ist. Wir sitzen heute hier 25 Jahre nach diesem Ereignis, weil wir beide der Meinung sind, dass es sehr wohl vermeidbar gewesen wäre oder dass wir aus diesen Erfahrungen lernen können für die Zukunft. Der Brandschutz war gegeben in den Stationen. Jetzt haben wir aber heute noch gar nicht erwähnt, wir haben von den Toten gesprochen, die im Fahrzeug selber ums Leben gekommen sind. Aber es gab ja bedauerlicherweise auch drei Todesopfer in der Bergstation, das heißt 3 Kilometer entfernt vom Brandereignis. Und es hätte ja dort eine Brandschutzmaßnahme gegeben. Die Brandschutztür, die den Tunnel vom Alpine Center abgetrennt hat, aber dort hat ja auch etwas nicht funktioniert vor 25 Jahren.
Ja, es ist so, es waren im unteren Bereich, wo der Brand unmittelbar war, 150 Tote gewesen. 2 Tote waren im zweiten Waggon, die sind durch Rauchgase ums Leben gekommen. Dort war also keine unmittelbare Flammeneinwirkung. Und dann sind auch 3 Leute im Alpine Center ums Leben gekommen. Und das ist jetzt hier sehr dramatisch, weil das Alpine Center eigentlich vom Tunnel durch eine Brandschutztüre, durch eine Feuerschutztüre, einen Feuerschutzabschluss getrennt war. Und da waren aber zum Zeitpunkt des Brandausbruches einige Leute bei Reparaturarbeiten im Tunnel. Die haben dann festgestellt, es kommt Rauch da aus dem Tunnel herauf. Der Rauch hat die Rauchmelder bei dieser Feuerschutztüre ausgelöst und hat sie geschlossen. Und durch diesen Fall sind 3 Leute ums Leben gekommen. Man muss sich einmal vorstellen, zu diesem Zeitpunkt waren maximal 10 bis 15 Leute im Alpine Center. Wenn das am Tag gewesen wäre, da wären 700, 800 Leute gewesen.
Also vielleicht 1, 2 Stunden später. Also 9 Uhr früh war ja mehr oder minder der Betriebsbeginn dieser Bahn. Und es sind ja an so einem schönen sonnigen Tag ja viele tausende Menschen mit der Bahn dann nach oben gefahren. Ne?
Das hätte hunderte Tote gegeben. Also das, ja, wie beim Ringtheaterbrand, wo es also 384 Tote mindestens, man behauptet, das ist bis 1000 damals gewesen, gegeben hat. Also das war eigentlich ein Glück, dass das zu diesem frühen Zeitpunkt war.
Und diese Brandschutztür vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war eine Schiebetüre. Also das war jetzt keine Türe, die, wie soll ich sagen, als Drehflügeltüre wieder ins Schloss fällt, sondern eine Schiebetüre. Und die hatte ja eigentlich keinen Notausgang. Also das heißt, die Türe hat geschlossen. Das heißt, für Personen, die jetzt in die Station drinnen gestanden sind, hat es keine Möglichkeit gegeben, zu flüchten, sondern sie konnten nur raus, indem sie diese Türe wieder aufschieben. Und dann haben diese alten Türen eben nicht die Möglichkeit gehabt, dass sie wieder schließen. Aber aus diesen Fehlern haben wir gelernt. Also in der heutigen Zeit, wenn solche Türen eingesetzt werden, dann haben sie eben eine Fluchtmöglichkeit, einen Flügel, in dem man rauslaufen kann, oder sie haben die Möglichkeit, dass sie hinter sich wieder schließen.
Ja, man muss aus eben solchen Katastrophen lernen. Und das ist ja das alte Dilemma, dass die Menschheit nur durch Schock lernt. Das haben wir gesehen bei der Pandemie, nach Hiroshima, nach den Atombombeneinsätzen, Tschernobyl und so weiter. Wir haben das gesehen bei Hochhausbränden. Wir lernen immer nur, wenn eine Katastrophe eingetreten ist, und dann lernen wir nur halb.
Haben wir gelernt aus den Tunnelbränden, die 1, 2 Jahre davor passiert sind? Es hat Fahrzeugtunnelbrände im Mont Blanc-Tunnel, im Tauerntunnel gegeben, wo auch Todesopfer zu beklagen waren. Also jetzt wieder die Frage hinten nach, hätten wir aus diesen Fehlern nicht schon rechtzeitig dieses Inferno verhindern können?
Sie haben recht. Man hat ja, wie Sie gesagt haben, im Tauerntunnel und in Frankreich die Brände vorher gehabt und hätte ja müssen auch daraus lernen. Und es hat ja auch sogar damals eine Überprüfungspflicht gegeben, die nicht eingehalten wurde. Es hätte durch einen Sachverständigen eine laufende Kontrolle der gesamten Bahn erfolgen müssen. Und das hat man nicht gemacht, man hat das nicht umgesetzt. Diese Verordnung, die damals gekommen ist, die war ja schon also ein erster Hinweis, dass sich manche Leute Gedanken machen über die Sicherheit. Ne? Aber das war eben nicht der Fall und man hat dann noch nach dem Brand behauptet, dass dieses Szenario nie hätte nach menschlichen Ermessen eintreten können, also dass es eine Force majeure, also eine höhere Gewalt ist. Und das war ja auch die Aussage des Richters.
Aber die Überprüfung hätte vielleicht zutage gebracht, dass dort ein Heizlüfter, der schon viele Betriebsstunden auf dem Buckel hatte, dort vielleicht gar nicht eingebaut werden hätte dürfen. Diese Überprüfung hätte vielleicht ans Tageslicht gebracht, dass die Hydrauliköl-Leitungen, die aus Kunststoff waren, nach den vielen Betriebsjahren schon teilweise spröde waren oder leichte Leckagen auch schon gezeigt haben. Wäre das mit diesen Überprüfungen dann zu verhindern gewesen?
Man hat ja eigentlich nicht reagiert, weil man hat ja gewusst, das hat man ja von dem zweiten Wagen dann erkannt, dass diese Ölleitungen undicht waren. Und das wusste man ja. Aber man hat nicht reagiert. Man hat das einfach hingenommen und hat das immer wieder gereinigt, dekontaminiert. Und man hätte ja da schon weitsichtig erkennen müssen, wenn man den Brandschutz hätte echt wahrgenommen, dass da ein Mangel ist.
Unsere Gesellschaft sucht ja bei solchen Ereignissen sehr rasch nach der Schuld. Also die Schuldfrage wird sehr schnell gestellt. Und bei Kaprun ist es dazu gekommen, dass 16 Menschen angeklagt wurden, verantwortlich gemacht wurden für dieses Inferno. Man darf auch nicht vergessen, 150 Todesopfer, 155 Schicksale. Viele Familien wollten ja auch eine Entschuldigung hören oder wollten diese unglaubliche Not und Trauer ja im Prinzip auch befrieden. Und aus dem heraus war dieser Prozess auch für die Angehörigen sehr, sehr wichtig. Aber es kam zu 16 Freisprüchen. Und nach all dem, was Sie jetzt sagen, will man das nicht zu Recht glauben. Also, was ist hier passiert? Oder ich möchte es anders fragen, wie hätte unsere Landschaft oder das Brandschutzthema jetzt in Zukunft ausgesehen, wenn es hier auch tatsächlich zu einem Schuldspruch gekommen wäre?
Wenn Leute schuldig sind bei solchen Großereignissen, dann ist das mehr oder weniger oft fast das Todesurteil für diese Personen. Weil wenn sie einmal als Schuldige erkannt sind, dann werden natürlich in der Folge zivilrechtliche Klagen eingehen. Wir kennen das vom Dauerntunnelbrand zum Beispiel, wo also ein Lenker eines Fahrzeuges auf ein abgestelltes Fahrzeug bei einer Baustelle, hat es damals noch im Tunnel gegeben, aufgefahren ist und 24.000 Plug-Spray-Dosen explodiert sind. Und dem wurde nachgewiesen, dass er fahrlässig gehandelt hat. Er hat eben erst eingeschlafen. Er hat die Zeiten nicht eingehalten, die bei solchen Dingen notwendig sind, wenn man mit einem international unterwegs ist mit einem Auto. Und er wurde verurteilt und der hat sich das Leben genommen. Das ist auch so gewesen mit dem Ringtheaterdirektor Dr. Jauner, der sich ja nach dem Brand auch das Leben genommen hat. Und das ist natürlich schon dramatisch, wenn man jetzt schaut, da wären 16 natürlich schuldig gewesen, die hätten dann alle Zivilprozesse bekommen. Also es ist eine furchtbare Situation. Also ich sehe das auch ein, man hätte aber eben im Vorfeld, und das muss die Conclusio sein, das muss die Erkenntnis sein, wir müssen solche Dinge genauer vorplanen. Wir können uns nicht auf die Feuerwehren verlassen, alleine. Wir müssen den vorbeugenden Brandschutz forcieren. Prävention ist das Gebot der Stunde. Wir müssen Pläne haben. Wir müssen solche Anlagen ständig revisionieren lassen, überprüfen lassen. Wir müssen Übungen mit der Feuerwehr machen. Und wir müssen vor allem Mängel erkennen im Sinne einer Eigenkontrolle. Und das ist ja eigentlich heute die gute Sache, die wir haben, dass wir in diesen Bauwerken Brandschutzbeauftragte vorschreiben. Und diese Brandschutzbeauftragten haben die Aufgabe, einfach Brände durch Kontrolle zu verhindern. Das hat man dort auch nicht durchgeführt. Nachher hat man natürlich gesagt, ja, das hat niemand erkennen können. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht jetzt vor 2 Jahren in Graz beim sogenannten Sternbrand, wo ja in so einer Bar bei uns eine Person zu Tode gekommen ist und 10 Personen oder 11 Personen schwer verletzt wurden. Es hätten dort 20, 30 Tote sein können. Ein kleines Lokal an und für sich. Auch kein Brandschutzbeauftragter da, keine Konzepte. Und es wurde natürlich auch nicht entsprechend kontrolliert von der Behörde. Und das ist hier eine Erkenntnis für alle. Und die Staatsanwältin, die ja diese 16 Personen angeklagt hat, nach einem Auswahlverfahren, da waren dabei 2 Ministerialräte, also hohe Beamte, es waren Techniker dabei, es waren Angehörige der Kaprun AG dabei, es waren Leute dabei, die eben dort diese Bahn konzipiert haben. Und die Staatsanwältin hat gesagt, nicht ein Fehler, ein Mosaik an Fehlern hat dieses Unglück ausgelöst. Aber das ist kein Grund, dass man sozusagen keine Gerechtigkeit gewährt. Der Richter hat dann gesagt, ja, da hat einmal der liebe Gott für 5 Minuten das Licht ausgeschaltet. Der hat das wieder auf die höhere Gewalt gebracht. Und ich kann nur abschließend sagen, nicht die Technik hat versagt, der Mensch hat versagt. Und das ist leider bei vielen Ereignissen so. Und es gibt hier einen oberstgerichtlichen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Nordrhein-Westfalen, Münster, aus dem Jahre 1987. Das lautet, es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden kann. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden oder auch Geräten natürlich und auch in Schrägseilbahnen jahrzehntelang kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss. Also besser kann man es nicht formulieren. Und wir haben leider, und das muss man auch sagen, als Erkenntnis nicht hundertprozentig alles umgesetzt, was man hätte lernen können. Man hat zwar in vielen Bereichen Verbesserungen vorgenommen, aber der Brandschutz bleibt nach wie vor in vielen Bereichen ein Stiefkind.
Dr. Wiedercheck, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Geschichte nach diesem tragischen Ereignis am 11. November 2000 in Kaprun. Sie haben es erwähnt, das Brandereignis Ringtheaterbrand 1881, also es ist leider nicht vorbei. Wir müssen auch in Zukunft mit solchen Brandereignissen rechnen. Die Möglichkeit, die wir haben, ist, diese Brandereignisse mit vorbeugendem Brandschutz bestmöglich zu verhindern und auch mit einer gewissen Achtsamkeit, jeder Einzelne von uns. Also es sind nicht die Behörden, es sind nicht die Feuerwehren, es sind nicht die Planer, sondern jeder Einzelne von uns ist aufgefordert, für den Brandschutz oder gegen das Brandereignis etwas zu tun. Und ich möchte mich auch sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben uns sehr viele Unterlagen und Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt und mit Ihrer Zustimmung können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das auch auf unserer Homepage zum Podcast Feurio nachlesen, nachrecherchieren und wir werden die entsprechenden Links zur Verfügung stellen, damit Sie sich zu dem Thema Kaprun da auch noch vertiefte Informationen holen können. Vielen Dank und ich freue mich bis zum nächsten Mal.
Danke sehr.
Wollen Sie mehr über Feurio erfahren? Schauen Sie auf www.feurio-podcast.at vorbei. Hier können Sie alle Folgen anhören, mehr über unsere Gäste erfahren und den Podcast auch gleich abonnieren.